Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Möglichkeiten es für Lebewesen gibt, sich über Artgrenzen hinweg auszutauschen und miteinander zu kommunizieren. Ohne diese Entwicklung eines vielfältigen Zusammenlebens unterschiedlicher Lebensformen hätte es uns und das Leben, wie wir es heute kennen, nicht gegeben. Dieses Zusammenspiel besteht seit Milliarden von Jahren. Und noch erstaunlicher, es ist ohne ein einziges Gehirn, ohne Internet und ohne obersten Planer entstanden. Eine evolutionäre Organisation, die es Pflanzen, Pilzen, Einzellern und höheren Lebewesen ermöglicht hat, zu überleben. Rätsel gibt es dabei noch genug zu lösen. Unser Thema jetzt: Symbiose, die Macht des Miteinander. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Heute geht es also in meiner Sendung um die Rätsel der Symbiose und um die Macht des Miteinander, und zwar in der Natur und unter uns Menschen. Symbiose bedeutet, wörtlich übersetzt, Zusammenleben, und zwar zum Nutzen aller daran Beteiligter. Wie eine solche Symbiose aussieht, das hängt von den Gegebenheiten, den Lebensformen und ihren Bedürfnissen ab, die viele Lebewesen erst im Laufe von Jahrmillionen optimal aufeinander abgestimmt haben. Während es in der Dokumentation, die Sie eben sehen konnten, vor allem um Pflanzen ging, zeigen wir Ihnen jetzt, dass es eine Fülle weiterer Formen symbiotischen Lebens gibt.
Fressen und gefressen werden. Ein Prinzip so alt wie das Leben selbst. Und doch nur ein Teil des Ganzen. Denn überall um uns herum wirkt noch ein anderes, ebenso bedeutendes Prinzip. Das Prinzip des Miteinander. Nicht nur in Rudeln und Familien, sondern über Artgrenzen hinweg. Symbiose. Geben und Nehmen im gegenseitigen Nutzen. Eine der erfolgreichsten Symbiosen in der Natur sind Blütenpflanzen und Insekten eingegangen. Besonders Bienen lieben den nahrhaften Nektar und tragen als Gegenleistung die Pollen der Pflanzen von Blüte zu Blüte. Eine Symbiose, die für Insekten und Pflanzen gleichermaßen überlebenswichtig ist. Mehr als 3/4 aller Blütenpflanzen sind auf Fremdbestäubung angewiesen. Eine Aufgabe, die nicht nur von Bienen oder Schmetterlingen erledigt wird. Auch Vögel, wie der Kolibri, sorgen in manchen Regionen für die Erhaltung tausender von Pflanzenarten. Wie ein fremdes Universum mutet die geheimnisvolle Welt der Korallenriffe an. Für viele Meeresbewohner endet die Begegnung mit einer Seeanemone tödlich. Mit dem Clownfisch dagegen bildet sie eine Art Wohngemeinschaft. Die Haut der Clownfische ist so beschaffen, dass die Anemone bei der Berührung keine giftigen Nesselzellen abschießt, wie sie es normalerweise tut. Meeresräuber meiden den Clownfisch im Schutz der Anemone. Doch auch der Clownfisch ist wehrhaft und verteidigt seinen Partner im Gegenzug gegen Fallen und Falterfische. Nicht weniger spannend als das Universum der Korallen ist das der koloniebildenden Ameisen. Sie sind wahre Meister der Symbiose und halten sich sogar eigene Nutztiere. Sie bedienen sich an den nahrhaften Ausscheidungen der Blattläuse, denen sie dafür Pflege und Schutz vor Fressfeinden gewähren. Blattschneiderameisen haben sich dagegen auf Landwirtschaft spezialisiert. Die Blätter, die sie in ihren Bau schleppen und zerkauen, dienen als Nährboden für eine Pilzkultur, die die Ameisen voller Hingabe pflegen und als Teil ihres Speiseplans dient. Eine besondere Symbiose verbindet uns Menschen und die Welt der Mikroorganismen. Mit dem Augenblick der Geburt beginnen Bakterien unsere Haut und unser Inneres zu besiedeln. Bakterien, ohne die unser Leben nicht denkbar wäre. Rund 40 Billionen Mikroben leben in und mit uns, sind Grundlage unseres Immunsystems und ein unerlässlicher Bestandteil des Verdauungssystems. Biologen sind davon überzeugt, dass die Existenz allen höheren Lebens auf eine spezielle Form der Symbiose zurückgeht. Erst durch die Kooperation einfacher Bakterien konnten die komplexen Zellen entstehen, aus denen alle höheren Lebewesen bestehen. Leben ist Symbiose, wohin man auch blickt.
Um 1877 herum entdeckten deutsche Botaniker das Prinzip der Symbiose, die Fähigkeit von artfremden Lebewesen, trotz Knappheit von Ressourcen passende lebenslange Partnerschaften einzugehen. Kooperation und Symbiose ergänzen daher Darwins Idee vom Kampf ums Dasein. Häufig bemerken wir diese biologischen Symbiosen jedoch nicht, weil sie nach außen schwer zu erkennen sind. Etwa die Flechten, die wie ein einziges Lebewesen erscheinen, in Wahrheit aber eine Symbiose von Pilzen und Algen darstellen. 100 Jahre nachdem der Begriff der Symbiose aufkam, entwickelte die Biologin Lynn Margulis die Endosymbiontentheorie, wörtlich übersetzt die Theorie vom inneren Zusammenleben.
Einblicke in das Innere des Lebens. Mit seinem Elektronenmikroskop bringt der Münchner Biologe Andreas Klingel faszinierende Details aus dem Innenleben biologischer Zellen ans Licht. Aus einer Welt, die dem Auge gewöhnlich verborgen bleibt.
Also wir sehen an dieser Stelle hier eine Zelle mit Zellorganellen wie Chloroplasten, der Zellkern und direkt neben dem Zellkern ein Mitochondrium. Und wenn wir an dieser Stelle dann ein bisschen weiter hineinzoomen, dann sehen wir beim Mitochondrium auch diese typische Doppelmembran.
Zwei Zellmembranen statt nur einer. Was nach einem akademischen Detail klingt, birgt in Wirklichkeit den Schlüssel zum Verständnis des irdischen Lebens. Vor 3,5 Milliarden Jahren besteht das irdische Leben aus einfachsten, voneinander isolierten Zellen, darunter auch Bakterien. Ihre Innenräume enthalten lediglich eine DNA. Nimmt eine größere Zelle eine kleinere, beispielsweise ein Bakterium, in sich auf, entsteht in deren Membran eine Einstülpung, die das Bakterium als eigene zweite Membran behält. Es entsteht die Doppelmembran, wie sie heute noch in manchen Zellorganellen vorhanden ist. Normalerweise würde die größere Zelle den Eindringling nun verdauen, doch irgendwann passiert etwas völlig Neues.
Ja, es hat sich gezeigt, wenn die Zelle den Eindringling, das eindringende Bakterium nicht verdaut, sondern im Gegenzug sogar mit Schutz und Nahrung versorgt, dass das große Vorteile für die Wirtszelle hat. Das Bakterium ist nämlich in der Lage, aus Sauerstoff Energie zu erzeugen und somit hat sich die Zelle quasi ein eigenes Kraftwerk ins Haus geholt.
Im Laufe der Zeit verlagern die Eindringlinge wesentliche Teile ihrer DNA in die Erbsubstanz der Wirtszelle. Aus dem Bakterium wird ein hochspezialisiertes Zellorganell, das Mitochondrium, das heute einen wesentlichen Bestandteil aller lebenden Zellen darstellt. Denn es produziert das energetisch hochwertige Molekül ATP und stellt es der Zelle zur Verfügung. Biologen haben für eine solche Symbiose durch Einverleibung den Begriff Endosymbiose geprägt. Die Idee der Endosymbiose wurde ab den 1960er Jahren maßgeblich von der amerikanischen Biologin Lynn Margulis vorangetrieben. Ihrer Ansicht nach war das konstruktive Miteinander unterschiedlicher Lebensformen ein prägender Aspekt in der Evolution des Lebens. Eine revolutionäre neue Sicht der Evolution, mit der es Margulis schaffte, die gesamte Fachwelt gegen sich aufzubringen. Wie konnte es eine junge Doktorandin wagen, die alleingültige Theorie des Lebens in Frage zu stellen? Die Evolutionstheorie Darwins, die den Fortschritt des Lebens als ständigen Wettkampf zwischen den Arten betrachtet? Margulis Thesen wurden rundweg abgelehnt und sie selbst als Frau in der Männerwelt der Wissenschaft von ihren Kollegen belächelt. Kaum eine Fachzeitschrift wollte ihre Aufsätze veröffentlichen. Doch anstatt zu resignieren, baute die rebellische Wissenschaftlerin ihre Theorie über 15 Jahre weiter aus. Eine Beharrlichkeit, die sich lohnte. Mit dem Fortschritt der Genetik kam der Durchbruch. Seit Beginn der 1980er Jahre ist die Endosymbiontentheorie weithin anerkannt. Genau wie ihre mutige Vorreiterin. Biologen wie Andreas Klingel beschäftigen sich noch heute mit den Details der Endosymbiontentheorie. Etwa mit der Frage, wie es die Wirtszelle schafft, ihre einverleibten Organellen mit lebenswichtigen Stoffen zu versorgen.
Das Mitochondrium, das im Rahmen der Endosymbiose in die Wirtszelle aufgenommen wurde, gibt nach und nach die Gene, die eigenen Gene an den Zellkern der Wirtszelle ab. Dieser Zellkern übernimmt dann gewisse Aufgaben für das Mitochondrium. Er stellt zum Beispiel die essentiellen Proteine her, die das Mitochondrium braucht. Diese Proteine müssen dann wieder in das Mitochondrium importiert werden und wir versuchen eben herauszufinden, wie dieser Import vonstatten geht.
Zellbiologen gehen davon aus, dass die Proteine von der Wirtszelle mit bestimmten Signalmolekülen versehen werden, mit chemischen Adressaufklebern, die dem Transportmechanismus der Zelle mitteilen, wohin die Reise gehen soll. Andreas Klingel belegt diese Theorie, indem er die Proteine gezielt mit falschen Adressen versieht und prüft, ob die Proteine dieser Adresse folgen.
Also wir haben versucht, Proteine, die normalerweise hier in diesem Bereich zu finden wären, mit Hilfe eines Signalmoleküls eine neue Zieladresse zu geben. Die neue Zieladresse ist der Chloroplast. Um zu sehen, ob diese neue Zieladresse tatsächlich erreicht wurde, haben wir schwarze Pünktchen an die Proteine gehängt und dadurch können wir sie hier erkennen. Wir sehen, dass diese neue Adressierung funktioniert hat.
Heute gilt als erwiesen, dass die Endosymbiose vor 1,5 Milliarden Jahren das Leben in eine neue Bahn gelenkt hat. Aus Einzeller werden Mehrzeller. Der Beginn des komplexen Lebens auf der Erde.
Leben in sogenannter höherer Form begann also vor etwa 1,5 Milliarden Jahren, nachdem es Bakterien und Zellen ohne Zellkern bereits gab. Wie war das möglich? Und was wissen wir sonst noch über die Symbiose als Prinzip der Entstehung von Leben? Genau das erklären Ihnen jetzt meine Gäste, die aus sehr unterschiedlichen Forschungsrichtungen kommen. Ich begrüße herzlich Nicole Dubier. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen und Biologieprofessorin an der Universität Bremen. Die deutsch-amerikanische Wissenschaftlerin ist eine der weltweit führenden Expertinnen in der Symbioseforschung und sagt, alle Pflanzen, alle Tiere, auch der Mensch sind keine Einzelwesen, sondern artenreiche Ökosysteme voller symbiotischer Mikroorganismen. Ohne Symbiosen ist das Leben, wie wir es auf der Erde kennen, nicht denkbar. Dann begrüße ich Judith Kor. Sie ist Evolutionsbiologin und Professorin am Institut für Evolutionsbiologie und Ökologie der Universität Freiburg mit dem Forschungsschwerpunkt Ursachen und Formen der Kooperation zwischen Organismen. Sie sagt, Evolution ist geprägt von biologischen Interaktionen, die wir erst heute in ihrer ganzen Breite und Bedeutung realisieren. Und ich begrüße Detlef Fechtenhauer. Er ist Psychologe und Soziologe und Professor am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie der Universität Köln. Er erforscht unter anderem Evolutionspsychologie sowie prosoziales und antisoziales Verhalten und sagt, Symbiosen in der Natur eignen sich nur bedingt als Vorbild für die Kooperation zwischen Menschen, Organisationen oder Staaten. Schönen guten Abend zusammen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal beim Begriff an. Das ist scheinbar langweilig, in Wirklichkeit klärt es aber, glaube ich, viel. Frau Korb, Symbiosen sind doch im Ursprung eigentlich gedacht als Zusammenleben unterschiedlicher Arten.
Ja, also ganz am Anfang ist es wirklich einfach nur eine Definition von Zusammenleben zweier Arten, ohne eine Wertung. Und man hat es dann interpretiert als mutualistische Interaktionen.
Also wechselseitig.
Wenn es positiv ist, ist es ein Mutualismus. Wenn es negativ ist, diese Interaktion, ist es ein Parasitismus. Wenn es einfach nur ein Zusammenleben ist, ohne Folgen für die beiden Partner, ein Kommensalismus. Und so ist es eigentlich definiert, aber im deutschen Sprachgebrauch ist es ganz häufig eben eine Symbiose, ist immer gleichzeitig ein Mutualismus, also eine positive Interaktion. Aber das ist tatsächlich ein Übergang. Es kann übergehen von einem Mutualismus in einen Parasitismus, also eine Symbiose im deutschen Sprachgebrauch kann eben übergehen in einen Parasitismus
und kippen
und umgekehrt auch.
Ist ja ein Begriff, der aus der Biologie kommt. Wie ist das in Ihren Disziplinen? Spielt der Begriff da eine Rolle? Und wenn ja, in welcher Bedeutung?
Also in den Sozialwissenschaften eigentlich kaum. Er ist allerdings irgendwann in die Psychoanalyse von Erich Fromm eingeführt worden und hat dort sozusagen ein schlechtes Image. Ja, mit Symbiose ist gemeint das allzu enge Zusammenleben von etwa Intimpartnern, aber auch, also das war für Fromm auch eine Möglichkeit, um Faschismus besser verstehen zu können, dass also ein Einzelner sich sozusagen ganz übergibt an eine große Masse oder an eine vermeintliche übergeordnete Idee. Und für Fromm war sozusagen Symbiose immer der Inbegriff des Aufgebens von Autonomie. Gelungene Beziehung war für ihn immer, dass man bei sich bleibt und eben nicht in eine gegenseitige Abhängigkeit gerät. Aber man muss sagen, er hat den Begriff eigentlich eher metaphorisch gemeint. Also er wollte damit eigentlich nichts über Biologie sagen.
Aber es ist gut, dass Sie das erwähnen, weil in der Tat hat Symbiose also in den Geisteswissenschaften im Moment immer noch einen eher negativen Touch, der tatsächlich aus diesen Diskussionen über ja, Abhängigkeitsverhältnisse letztlich stammt.
Ja, genau. Ne? Also ich habe beispielsweise ein Freundespaar, da heißt er Norbert, sie heißt Nino und die unterschreiben Mails dann manchmal mit Ninobert Und wir haben dann schon darüber diskutiert, ob das eigentlich ganz furchtbar ist, sowas zu tun, oder ob das auch was Positives sein kann. Mhm. Also es wird in der Psychologie eher misstrauisch beäugt, und ich glaube schon auch mit gutem Grund, weil natürlich Abhängigkeiten immer auch Gefährdung bedeutet. Vor allen Dingen, wenn der eine Partner dann halt doch mehr Macht hat, weil er beispielsweise andere Alternativen zur Auswahl hat. Mhm. Das sieht man im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch zwischen Organisationen. Denken Sie entweder an den großen Automobilkonzern und den Zulieferer, der dann aufpassen muss, nicht ausgebeutet zu werden. Oder denken Sie an die große Weltpolitik, wo ja Donald Trump die amerikanische Militärmacht und auch Wirtschaftsmacht ziemlich unverfroren jetzt einsetzt in einer gar nicht altruistisch-kooperativen Art und Weise. Also insofern hat Fromm da, glaube ich, schon was erkannt, was wichtig ist.
Aber zunächst nochmal, also Symbiose artenübergreifend, wie passt das eigentlich bei Darwin rein? Also wenn ich das richtig gelesen habe, hat Darwin doch immer das Problem gehabt zu erklären, wie entstehen denn jetzt wirklich neue Arten? Und das löst ja die Theorie der Symbiose eigentlich.
Also es ist umstritten, ob Darwin auch Symbiosen als ein Teil seiner Evolutionstheorie schon inkorporiert hat. Und natürlich, wir als Symbioseforscher sind der Meinung, dass er sehr wohl Symbiosen gesehen hat und sie auch eingebaut hat. Und zwar, weil er immer über Selection of the Fittest geredet hat, also Selektion der Fittesten. Er hat nicht gesagt Selektion
der Stärksten,
sondern diejenigen, die am fittesten in der Natur sind und am besten überleben und am meisten Nachkommen erzeugen. Und das kann auch durch Symbiose entstehen. Mhm. Es ist also nicht so, dass Konkurrenzkampf kostet Kraft. Das kostet Energie. Arten, die sich bekämpfen, verwenden auch viel Energie dafür. Wenn sie miteinander kooperieren, dann kann das auch sein, dass sie von der Reproduktion her erfolgreicher sind.
Korrigieren Sie mich, aber das ist doch eigentlich relativ neu, dass man in der Evolutionstheorie diesen Aspekt der Symbiose und der Kooperation so betont. Denn, also landläufig zumindest, ist ja Evolution immer Kampf ums Dasein. Also Darwin sagt Struggle, also ja, Kampf. Aber nicht Kooperation oder Symbiose.
Ja, also erstens, Evolutionsforscher waren hauptsächlich Männer. Und das ist wirklich
Fit for
so.
Struggle.
Und Symbioseforscher, es ist dominiert, die Symbioseforschung von Frauen. Und das ist ganz spannend, dass da auch, auch als Sie über Symbiose geredet haben, habe ich gedacht, aber Symbiose ist ja auch was ganz Positives. Mutter-Kind-Beziehung, die muss symbiotisch sein. Also das nur vorweg. Man hat die Bedeutung in der Evolutionsforschung von Symbiosen deswegen auch nicht erkannt, weil man dachte, dass Symbiosen eher die Ausnahme sind. Das ist ja jetzt erst in den letzten 10 Jahren uns klar geworden, vor allem dank der Sequenzierung von DNA, der Untersuchung der Mikroorganismen, mit denen wir alle assoziiert sind, dass die so weit verbreitet sind. Das hat man vorher nicht wahrgenommen.
Wobei man vielleicht vorher schon auch wahrgenommen hat, dass eben auch die Evolution auch von Kooperation geprägt ist. Also natürlich gibt's Konkurrenz, aber auch also die Evolution innerhalb einer Art, da spielt Kooperation eine ganz wichtige Rolle. Auch Darwin, also soziale Insekten, da kamen jetzt ja auch mehrere Beiträge dazu, die sind ganz, ganz wichtig. Und das ist eine ganz enorme Form von Kooperation bei diesen sozialen Insekten. Und die wird schon seit den 60er Jahren untersucht.
Kooperation ist ja innerhalb einer Art. Also womit ich zum Beispiel Schwierigkeiten beim Verstehen hatte, war Mensch und Hund. Die kämpfen, die haben ursprünglich, also als Wölfe, ursprünglich gekämpft um dieselben Ressourcen. Also es ging zum Beispiel um Großwild. Wie hat sich diese Annäherung ergeben? Und das Interessante ist ja, dass heute die Hunderassen, die ja in Wahrheit gar keine Rassen sind, also die Hunde, die heute existieren, im Prinzip ja nur noch durch den Menschen paarungsfähig sind, und die eigentlichen Gewinner dieses Evolutionsspiels die sogenannten Paria-Hunde sind, also die weder zu eng beim Menschen sind, aber auch keine Wölfe sind und sich irgendwie frei rumlaufend vermehren. Das ist doch irgendwie seltsam. Eigentlich sind doch Wölfe und Menschen erstmal Konkurrenten. Wieso kommen die so zusammen, dass der Mensch anfängt, Hunde zu züchten? Also aus Wölfen.
Es ist gerade eine Untersuchung veröffentlicht worden vor ein paar Wochen, in der man untersucht hat, wie Wölfe miteinander kooperieren und wie Hunde miteinander kooperieren. Mhm. Und Hunde kooperieren ganz schlecht miteinander, aber sind auf den Menschen, richten sich nach den Menschen
aus. Mit Blickkontakt und allem, was nur Hunde können.
Und dass die Forscher glauben, dass sie ein Gen gefunden haben, was verantwortlich ist gleichzeitig für das Rudelverhalten bei Wölfen. Und wenn dieses Gen verändert wird, dann ist das Rudelverhalten nicht mehr stark, aber das 1:1 wird sehr stark. Also ganz spannende Forschung, finde ich, die zeigt, wie die Veränderung von einem einzelnen Gen bereits ein Verhalten
auf so ändern Ebene. Kann
auf sozialen Ebenen. Genau.
Gibt's denn sowas wie eine Typografie der Symbiosen? Also Sie haben die Extreme haben Sie ja eben benannt. Also. Aber da gibt's ja viele Zwischen.
Ja, also es gibt nichts. Formen also man noch. Sollte eigentlich vielleicht denken, dass sich wirklich als Gradienten vorstellen, aber es ist nicht so, dass es irgendwie ein Verhältnis gibt, wo man sagt, naja, das ist 10% Symbiose, 80-90% Parasitismus. Das gibt's nicht. Also man teilt in der Regel einfach in diese zwei Kategorien ein. Okay. Und wo halt das eine mehr überwiegt oder wo man auch das eine offensichtlicher sieht als das andere. Häufig,
ja. Und nochmal ganz kurz zum Anfang der Entstehung von Leben. Also wir haben es mit, ich sag jetzt mal, irgendwelchen Zellen zu tun, die keinen Zellkern haben, die andere Zellen, andere Typen von Zellen, ja, inkorporieren, also irgendwie in sich aufnehmen. Das ist der Anfang.
Ja, also man streitet immer noch sehr intensiv über was am Anfang war. Ja, es gab zwei Arten von Mikroben, die Bakterien und die Archaeen. Und sie sind irgendwie zusammengekommen, um Eukaryoten zu formen.
Also Zellkern.
Um die Organismen mit einem Zellkern dann zu formen. Wie das passiert ist, genau, das ist auf jeder Tagung, wird darüber gestritten und es ist auch eine ganz spannende Forschung.
Das heißt, man weiß auch nicht, wie sich genau Zellkerne eigentlich gebildet haben.
Nein, Zellkerne ist am meisten umstritten. Die Mitochondrien, die Kraftpakete.
Das und weiß man.
Da ist, das hat, das haben schon russische Forscher postuliert, um die Jahrhundert oder die vorletzte Jahrhundertwende und den Margulis dann aufgegriffen. Da hat sie auch recht gehabt. Auch die Chloroplasten in Pflanzen.
Also die grünen.
Die grünen Organellen, die Pflanzen haben, die sind aus kleinen einzelligen Algen, Cyanobakterien entstanden. Das weiß man, aber der Zellkern und der Ursprung und wie er sich gebildet hat, darüber wird intensivst noch gestritten.
Wir leben und überleben, weil in uns und auf uns 1,5 bis 2 Kilogramm Bakterien leben, die meisten davon im Darm oder auf der Haut. Wir haben 10-mal mehr Mikroben in uns, als wir Zellen in unserem gesamten Körper haben. Kürzlich erst haben wir eine Sendung über das Thema Mikrobiom gemacht, also über die Mikroorganismen in und auf uns. Diese Organismen wechselwirken mit unserem Genom. Und das bedeutet, sie beeinflussen nicht nur unseren Stoffwechsel, sondern auch unser Immunsystem. Damit haben sie starken Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Insofern gilt auch für uns, was für viele der Nutzpflanzen gilt, die wir ja zum Überleben brauchen, mit Symbiose geht's besser.
Die Anwendung des Prinzips Symbiose schafft neue Möglichkeiten. Beispiel Landwirtschaft. Kulturpflanzen wie Mais leben in Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen, die sie mit Phosphat versorgen. Im Gegenzug erhalten die Pilze Kohlenhydrate. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Potsdam fanden bereits 2007 heraus, dass die Pflanzen dank dieser Lebensgemeinschaft weit weniger Dünger benötigen und das im Boden gespeicherte Wasser besser nutzen können. Doch das Pilzwachstum wird durch künstlichen Dünger gestört. Sogenannte Mykorrhiza-Präparate schaffen Abhilfe. Sie imprägnieren Maiskörner mit Substanzen, die aus der Kombination von Sporen bestimmter Mykorrhiza-Pilze und pflanzenfreundlichen Bakterien gewonnen werden. Das beschichtete Saatgut hat einen erheblichen Wachstumsvorteil und kann das Überleben von Millionen Menschen sichern. Das Verfahren kann auch auf andere Agrarpflanzen wie Kartoffeln oder Weizen übertragen werden. Auch die Qualität des Weines profitiert vom Prinzip Symbiose. Vor kurzem fanden Wissenschaftler heraus, dass die im Boden eines Weinbergs lebenden Bakterien, anders als bisher angenommen, die gesamte Weinpflanze besiedeln und damit das Wachstum der Pflanzen und den Geschmack der Trauben beeinflussen. Aktuell versuchen Forscher herauszufinden, wie genau die Bakterien auf die Chemie der Pflanzen einwirken. Welche unerwarteten Möglichkeiten die Anwendung des Symbioseprinzips in der Medizin bereithält, zeigt dieses Beispiel. Schmetterlingsraupen richten große Schäden an und sind weit verbreitet. Nach neuesten Erkenntnissen ist einer der Gründe für ihre weite Verbreitung ihre Fähigkeit, sich gegen Verteidigungsmechanismen der Pflanzen zu schützen. Das gelingt durch die Symbiose mit schützenden Darmbakterien. Forscher fanden heraus, dass im Darm der Raupen nützliche Bakterien einen antibakteriellen Wirkstoff, ein sogenanntes Bakteriozin, produzieren. Dieses körpereigene Antibiotikum tötet alle Bakterien ab, die für die Entwicklung der Raupen schädlich sind. Bakteriozine könnten eine Alternative zu konventionellen Antibiotika sein, gegen die in den letzten Jahren bedrohliche Resistenzen entstanden sind. Symbiotische Darmbakterien lassen sich auch für den Menschen nutzbar machen. Bereits seit Jahren ist bekannt, probiotische Lebensmittel wie Joghurt und andere Milchprodukte enthalten lebende Vertreter der menschlichen Darmflora. Insbesondere Milchsäure und Bifidobakterien gelten als gesundheitsfördernd. Ebenso wie Präbiotika, die die Aktivität guter Bakterienarten im Dickdarm gezielt anregen. Wissenschaftler der Universität Nebraska um den Epidemiologen Pinaki Panigrahi entwickelten zur direkten Unterstützung des Immunsystems ein Symbiotikum, eine Mischung aus einem Präbiotikum und einem probiotischen Bakterienstamm. In einer Studie von 2017 wurde dieses Symbiotikum indischen Säuglingen verabreicht, um bakteriellen Infektionen, die zu einer Sepsis führen können, vorzubeugen. In armen Ländern wie Indien ist Sepsis eine der häufigsten Todesursachen, häufiger als Herzinfarkte und Krebs. Bei Neugeborenen wirken probiotische Präparate besonders gut, weil ihr kaum besiedeltes Verdauungssystem den probiotischen Bakterien reichlich Lebens- und Wirkungsraum bietet. Das Ergebnis der Studie: In den ersten 2 Lebensmonaten gab es 40% weniger Sepsis und Todesfälle als sonst. Gleichzeitig erkrankten die Kinder deutlich seltener an Atemwegsinfektionen.
Das ist ja wirklich ein beeindruckendes Beispiel. Und in einer der letzten Ausgaben, also Januar-Ausgaben von Science, gibt es gleich 3 Artikel, die zeigen, wie Darmbakterien helfen, Krebs zu bekämpfen, und zwar indirekt über das Immunsystem. Das hat man ja offensichtlich lange Zeit übersehen. Was hat man in Ihren Forschungsbereichen übersehen? Weil der Schluss liegt ja nahe, dass man möglicherweise noch ganz andere Dinge übersehen hat und nicht nur das Mikrobiom.
Also in der Meeresforschung ist eigentlich eins der spannendsten Entdeckungen, die wir gemacht haben, gerade mal 40 Jahre alt. Wir haben geglaubt, dass große Tiergemeinschaften nur dort vorkommen können, wo Licht ist, weil sie abhängig sind von der Photosynthese. Und vor 40 Jahren hat man sich mit einem Tauchboot, sind 2 Wissenschaftler in die Tiefsee, 3000 Meter tief, und haben riesige blühende Lebensgemeinschaften von Tieren gefunden, aber in Abwesenheit von Licht. Und man hat sich gefragt, wie kann das sein? Und die Tiere, die man dann wieder nach oben gebracht hat, die hat man untersucht. Das waren so riesige Röhrenwürmer, und hat festgestellt, dass sie keinen Mund hatten und keinen Darm. Und man hat sich auch gefragt, wovon leben sie? Und sie waren oder sind voller symbiotische Bakterien. Und diese Bakterien sind in der Lage, die Energie, die aus dem Erdinnern kommt, also Schwefel, Wasserstoff, was wie faule Eier regt, oder Methan, als Energiequellen zu verwenden. Sie können dann CO2 fixieren in Biomasse, so wie die Pflanze das tut, und ihren Wirt ernähren. Das heißt, wir haben ganze Ökosysteme im Meer gar nicht gewusst, dass die existieren können, und die basieren komplett auf Symbiose. Und dann sind die Wissenschaftler losgegangen und haben gesagt, Schwefelwasserstoff, das gibt's doch auch im Watt. Wenn man so ein bisschen buddelt, dann weiß man, das riecht so ein bisschen. Und da müssten solche Symbiosen auch vorkommen. Und siehe da, auch dort kommen sie vor. Also es ist immer noch so, das ist mein Forschungsgebiet, dass auf jeder Ausfahrt, auf der wir gehen, jeder Expedition entdecken wir immer wieder neue Arten, die diese Symbiosen haben.
Wenn man dieses ganz klassische Beispiel mal nimmt, also Pilze und Wurzeln, also die Pilze, die Phosphor für die Pflanze anreichern, umgekehrt von der Pflanze Zucker kriegen, um leben zu können. Das klingt ja so ein bisschen wie freie Marktwirtschaft, ja, Angebot und Nachfrage, und irgendwie regelt sich das. Kann man sich das so vorstellen oder ist das ein falscher Vergleich?
Nee, das ist tatsächlich so. Da merkt man eben auch, dass nicht eine Art das einfach zum Nutzen der anderen Art gibt, sondern sie macht das auch sozusagen je nachdem, was sie von der anderen Art bekommt. Und da gibt es sehr schöne Studien, eben gerade mit Mykorrhizapilzen, wo man gesehen hat, je nachdem, wie viel Zucker die Pilze bekommen haben von der Pflanze, umso mehr Phosphor haben sie gegeben. Bekommen sie weniger Zucker, geben sie auch weniger Phosphat letzten Endes an die Pflanze ab. Das heißt, es ist wirklich wie ein Markt, und die Pflanze oder die Mykorrhizapilze können sich sozusagen dann auch ein bisschen aussuchen, wem sie jetzt mehr geben. Wenn sie von einer Pflanze keinen Zucker mehr bekommen, kriegt die Pflanze auch kein Phosphat mehr.
Wobei das ja auch von den Jahreszeiten wieder abhängt, weil die Pflanzen produzieren ja je nach Wachstumsphase mehr oder weniger Zucker. Das müssen die Pilze ja in gewisser Weise wissen, sonst reagieren sie falsch, oder?
Ja, aber dann kriegen sie ja von keiner Pflanze irgendwelche Zucker. Deswegen, das heißt, da sind dann auch die Bakterien nicht so aktiv, die Mykorrhizapilze nicht so aktiv.
Ich weiß nicht, ob Sie den Vergleich mitmachen wollen, aber in einem menschlichen System würde man ja dann sagen, da fängt vielleicht der Betrug an, wenn ich immer gleich viel zahle für mein Produkt, mehr oder weniger, und auf einmal wird nicht mehr geliefert. Da bin ich im besten Fall verschnupft, möglicherweise auch sehr, sehr ärgerlich. Das ist ja ein wirtschaftlich normaler Vorgang.
Ja, also es gibt tatsächlich eine ganz spannende Schnittstelle in der Forschung zwischen quasi Mikroökonomie, Spieltheorie auf der einen Seite und der Evolutions- und Verhaltensbiologie, weil faszinierenderweise diese ganzen spieltheoretischen Modelle, die beim Menschen so oft versagen, weil Menschen halt Intentionen haben, bestimmte Dinge antizipieren, sich dabei verkalkulieren, weil Menschen auch moralische Emotionen haben, ein schlechtes Gewissen und so weiter und so weiter. Es ist ja so, dass bei solchen symbiotischen Beziehungen einfach viele Tausende, manchmal Hunderttausende Jahre Zeit waren, um ein perfektes Gleichgewicht zu entwickeln. Und das sieht dann so aus, als würden diese Organismen sich perfekt rational verhalten. Und beim menschlichen Miteinander ist es eben einfach so, dass wir in einer globalisierten, immer komplexer werdenden Welt leider nicht viele tausende Jahre Zeit haben, um zu guten Lösungen zu kommen. Das ist so die Herausforderung.
Wobei auch, glaube ich, da manchmal eben die Lösungen auf den ersten Blick immer sehr gut aussehen. Also es gibt eben auch, was auch erwähnt worden ist, diese Blattschneiderameisen. Da gibt es auch entsprechende Termiten, die auch solche Pilze züchten. Und die sind auch obligat aufeinander angewiesen, also eine wirkliche Symbiose. Mhm. Die Termiten können nicht ohne die Pilze und die Pilze nicht ohne die Termiten. Und dann meint, es ist alles, auf den ersten Blick ist es alles ganz harmonisch. Und dann stellt man doch fest, dass die Termiten zum Beispiel ihre Pilze manipulieren und zum Beispiel verhindern bei manchen Arten, dass die Pilze im Fruchtkörper, also den Champignon, eigentlich ausbilden. Und das die Pilze versuchen das, aber die Termiten verhindern das. Das heißt, wenn man genau hinguckt, ist doch auch nicht immer ganz, ist nicht alles so harmonisch, auch wenn man auf den ersten Blick immer gedacht hat, das ist eine perfekte Symbiose, beide haben Nutzen davon, aber,
Danke für das Beispiel, was mich eigentlich auf die nächste Frage bringt. Das haben Sie ja auch angedeutet. Kann das sein, dass wir eigentlich nur die positiven Beispiele in der Natur sehen, weil die negativen schlicht ausgestorben sind?
Also ich würde sagen, die sind nicht ausgestorben, sondern diese negativen Beispiele, das sind dann die Beispiele, die zum Beispiel in Parasitismus umschlagen. Also wo eine Art dann die andere komplett ausnutzt.
Auf Kosten
der anderen lebt. Das heißt, sie kommen beide eigentlich in der Regel dann auch noch vor, weil die Parasiten auch nicht in der Regel nicht so spezialisiert sind, dass sie dann nur einen Wirt ausbeuten. Aber das ist sozusagen, was man häufig dann sieht oder was man beobachten kann, dass eben tatsächlich so eine mutualistische Symbiose
Symbiose umschlägt in eben einen Parasitismus. Mhm. Und das kann natürlich auch ganz graduell sein. Und auch,
wovon hängt das ab? Also Knappheit zum Beispiel vom Nahrungsangebot oder Verwandtschaft? Oder?
Genau, es gibt ganz viele Faktoren, die diskutiert werden, die da eine Rolle spielen. Das ist tatsächlich ein Faktor, der diskutiert wird, ist zum Beispiel eben, wie nah die Partner, die miteinander, also einerseits, wie stark die voneinander abhängig sind. Wenn sich einer der beiden Partner nur obligat mit dem anderen fortpflanzen kann, dann schlägt das in der Regel selten in den Parasitismus über, weil wenn er den Partner schadet, dann schadet er sich selber, weil er sich nur fortpflanzen kann mit diesem Partner. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn die Fortpflanzung miteinander gekoppelt ist, dass es eher dann positiv ist und negativ eben in dem Fall, wenn sie nicht gekoppelt ist.
Mhm. Wobei auch da gibt es, also für jedes Beispiel gibt es dann ein Gegenbeispiel. Genau, also es gibt Insekten, diese Blattläuse, die symbiotische Bakterien haben, weil die fressen den Pflanzensaft und da sind nicht genug Aminosäuren drin. Und dann haben sie Bakterien, die sie mit diesen Aminosäuren produzieren. Aber sie haben diese Bakterien so versklavt, dass sie ihr Genom komplett reduziert haben. Und die werden also sozusagen dieser armen Bakterien, weil sie von Generation zu Generation vererbt werden, immer kleiner und kümmerlicher. Und dann können die Blattläuse auch nur überleben, wenn sie dann eine zweite Bakterienart aufnehmen. Also das heißt, es gibt auch Beispiele selbst, wo wenn das Schicksal der beiden Partner eng aneinander verknüpft ist, es trotzdem für den einen Partner nachteilig sein muss und dann stirbt er aus und dann wird der neue, der nächste dann reingenommen. Genau, also ich denke, wir können auch auf den Menschen bezogen ein Beispiel in der Biologie finden für alles, was es beim Menschen gibt.
Ja, und ich meine, das hatten wir eben schon mal so kurz angedeutet. Ne? Im Wirtschaftsleben haben wir ja genau diese Prozesse, also kooperative Beziehungen zwischen Unternehmen oder zwischen beispielsweise Arbeitgebern und Gewerkschaftern. Aber wie kooperativ das sich entwickelt, hängt immer auch vom Angebot an Alternativen ab. Ja, also jeder Gewerkschafter weiß, die Arbeitnehmermacht ist umso geringer, je mehr Menschen es gibt, die für wenig Geld arbeiten wollen.
Wobei das ja tatsächlich
Ähnliches scheint ja hier dann auch stattzufinden.
Das sind ja tatsächlich Kooperationen. Also wir reden da innerhalb einer Art. Das Beispiel waren ja Bakterien und Läuse, also unterschiedliche Arten.
Und in der Biologie, das ist immer wieder, was wir betonen, ist, Symbiose ist nur zwischen zwei oder mehr verschiedene Arten. Ja. Alles andere ist Kooperation, Zusammenarbeit, aber nicht Symbiose.
Kommen wir gleich.
Ja, vielleicht auch nochmal eben dieser Faktor mit der Abhängigkeit ist ein Faktor, aber Sie hatten vorhin eben auch gemeint, Verwandtschaft spielt zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle, weil auch ein und das gleiche Bakterium kann einmal eher negativ sein oder positiv sein. Und das kann zum Beispiel davon abhängen, ob es jetzt alleine vorkommt und dann klonal ist oder mit einem anderen Stamm vorkommt. Und das kann dann zum Beispiel Auswirkungen haben. Dann gibt es Rivalität, also Konkurrenz zwischen diesen beiden Stämmen. Und das kann natürlich Auswirkungen haben für den anderen Partner, der eine andere Art ist. Und
also ein Darmbakterium, E. coli, kann super positiv sein, brauchen wir unbedingt, kann aber auch ganz böse Infektionen machen.
Genau.
Also je nachdem, wie es besiedelt ist. Ja. In der Paläoanthropologie, also der Wissenschaft von der Entstehung des Menschen, ist man sich heute weitgehend einig darüber, dass der entscheidende Impuls für das massive Wachstum und die entscheidenden Veränderungen des menschlichen Gehirns, im Unterschied zu dem von Affen, mit der Notwendigkeit zusammenhing, zu kooperieren. Diese Kooperation wurde durch Sichtkontakt, Sprachen, Zeichen und Regeln des Zusammenlebens, wie zum Beispiel bei der Jagd, immer aufwendiger und komplexer im Vergleich zu denen anderer Tiere. Aus diesem Grund ist es klug, gerade die grundlegenden biologischen Prinzipien der Kooperation, aber auch der artenübergreifenden Symbiose besser zu verstehen.
Innerhalb einer Art gibt es verschiedene Formen des Miteinanders, Kooperation bis hin zum Altruismus. Ameisen sind ein Paradebeispiel für kooperatives Verhalten. In einem Ameisenstaat gibt es perfekt organisierte Arbeitsteilung und Zuständigkeiten. Mit vereinten Kräften transportieren die Insekten gewaltige Lasten, ein Vielfaches größer und schwerer als sie selbst. Verletzten oder erschöpften Artgenossen helfen sie sogar, in den Bau zurückzukehren. Lange galt, der Mensch ist ein Egoist, immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Mittlerweile wissen Wissenschaftler, der Mensch ist mindestens im selben Maße ein kooperatives, sogar altruistisches Wesen. Kooperation ist beim Menschen genetisch angelegt. Warum stellen wir unsere Fähigkeiten in den Dienst anderer? Warum helfen wir anderen Menschen? Wissenschaftler nennen dieses helfende Verhalten reziproken oder wechselseitigen Altruismus. Wir kümmern uns von Natur aus um das Schicksal der anderen, weil unser eigenes Schicksal mit ihrem verbunden ist. Wir sind also voneinander abhängig und dies verändert die Logik der Beziehung. Bereits Charles Darwin vermutete, dass der Mensch als Säugetier altruistisches Verhalten entwickelt hat, um als Gemeinschaft zu überleben. Denn ob eine Gruppe als Kollektiv überlebt, hängt wesentlich vom Miteinander ab. Zusätzlich gilt, je enger die Verwandtschaft, desto stärker der Antrieb zu altruistischem Verhalten. Altruismus gibt es aber auch gegenüber Fremden. Ein gutes Beispiel dafür ist ehrenamtliches Engagement. Materiell betrachtet bringt es keinen Gewinn und fordert mindestens einen Teil der wertvollen Freizeit. Und trotzdem gibt es dafür einen Gegenwert.
Die Idee ist, es kostet zu kooperieren, aber man bekommt dafür die Reputation eines wertvollen Mitglieds der Gesellschaft oder jemand, der es auch verdient, dass ihm geholfen wird.
Dieses Prinzip des Miteinander spiegelt sich für den österreichisch-amerikanischen Kooperationsforscher Martin Nowak im menschlichen Körper wider. Alle Körpervorgänge basieren auf den vielfältigen Kooperationen der Organe. Nur wenn die einzelnen Teile wirklich zusammenarbeiten, können wir überleben.
Ein Vielzeller besteht aus kooperierenden Zellen. Also diese Zellen sind jetzt nicht völlig selbstbezogen, selfish, sondern sie teilen sich jetzt nicht wie verrückt, sondern sie teilen sich nur, wenn es jetzt von Nutzen oder notwendig für den Organismus ist. Und Krebs ist jetzt, dass Zellen Mutationen bekommen, die führen sie zurück in dieses selfish Programm, sich einfach nur schnell zu vermehren. Und das führt dann zur Zerstörung des Organismus.
Der Mensch ist, so Nowak, ein Super-Cooperator. Von innen wie nach außen.
Je komplexer nicht nur Lebewesen, sondern auch ihre Kommunikationsformen bis hin zu Gesellschaften sind, die Konstrukten wie das Internet hervorbringen, umso wichtiger wird natürlich Kooperation. Und zwar die untereinander, aber auch von uns Menschen mit der Natur. Vieles spricht dafür, dass wir als Menschen auch in kulturellen und technischen Dingen nur deshalb so erfolgreich sind, weil wir zu kooperieren gelernt haben. Und diese Kooperation beginnt für uns, wie für alle Säugetiere, nach wie vor auf einer biologischen Ebene.
Was können moderne Gesellschaften von den biologischen Spielarten des Miteinanders lernen? Wenn Individuen, Gruppen oder ganze Nationen auf unserem Planeten zusammenleben wollen, dann muss es einen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen geben. Das gilt für Mann und Frau, Eltern und Kinder, Unternehmer und Gewerkschaften, Agrarländer und Industrieländer. Dieser Ausgleich funktioniert, weil der Mensch ein natürliches Bedürfnis hat, anderen Menschen zu helfen, wie der Anthropologe Michael Tomasello bei Forschungen mit Kindern festgestellt hat.
Unsere Forschung scheint zu zeigen, dass im Alter von etwa 1,5 Jahren Kinder anderen ganz natürlich helfen. Sie müssen nicht sozialisiert werden, belohnt, ermutigt oder angeleitet. Sie sind genauso hilfsbereit, ob Mama zuschaut oder nicht. Sie sind genauso hilfsbereit, ob Mama sie ermutigt oder nicht. Ob sie belohnt werden, hilft übrigens nicht. Tatsächlich macht es das später nur schlimmer, nicht besser, wenn sie belohnt werden. Und wird die Belohnung weggenommen, hören sie sozusagen auf zu helfen. Das Helfen ist eine ursprüngliche biologische Motivation, die nicht von Sozialisation beeinflusst zu werden scheint.
Diese im Mensch als Säugetier angelegte voraussetzungslose Hilfsbereitschaft wird ergänzt durch die Vorteile, die mit einer Zusammenarbeit verbunden sind. Was in der Biologie unterschiedliche Erbinformationen sind, sind in der menschlichen Gesellschaft unterschiedliche Talente und Erfahrungen. Wenn sie sich ergänzen, entstehen schnellere Fortschritte und bessere Lebensbedingungen für alle – Man spricht hier von wechselseitiger Abhängigkeit. Zu einer guten Symbiose gehört die Nachhaltigkeit. Das heißt, die individuellen Fähigkeiten der Beteiligten müssen langfristig gewahrt bleiben. Sonst besteht die Gefahr, dass bei einer Veränderung der Umweltbedingungen das Überleben der Gemeinschaft nicht mehr gesichert und endgültig unmöglich ist. Die Pleite einer einzigen Bank kann die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund reißen. Die Schließung einer Forschungsstätte kann zu einem Verlust an Wissen führen, das morgen vielleicht dringend gebraucht wird. Statt nur auf Effizienz zu starren, müssen nach dem Vorbild der Natur auch Ressourcen bewahrt werden, die scheinbar zeitweise nur wenig oder gar keinen Nutzen bringen. Unsere heutige Welt vernetzt sich immer intensiver und fördert damit eigentlich Kooperation. Faktisch aber steigt die Ungleichheit und Konflikte nehmen zu. Es fällt Menschen schwer, einen fairen Ausgleich von Interessen und wirtschaftlichen Leistungen herbeizuführen. Warum?
Ich würde sagen, darauf gibt es mehrere lange Antworten. Aber eines der hauptsächlichen Dinge ist, dass alle Menschen auf dem Planeten keine klare Vorstellung von einem gemeinsamen Ziel haben.
Wenn es kein gemeinsames Ziel gibt, kann das symbiotische Zusammenleben leicht in Parasitismus umschlagen, das Leben auf Kosten anderer. Ein Gesellschaftssystem, das nur auf Individualismus und wirtschaftlicher Konkurrenz aufgebaut ist, betreibt eine einseitige Ausbeutung menschlicher Ressourcen. Statt eines Gleichgewichts von Geben und Nehmen basiert der Erfolg des einen dann oft auf dem Leid des anderen. Verteilungskämpfe innerhalb einer Gruppe bis hin zu Kriegen zwischen Staaten sind die Folge. Totalitäre Systeme dagegen spielen mit Symbiose, indem sie einen symbiotischen Volkskörper vortäuschen. Statt eines fairen Interessenausgleichs wird mit Gewalt das Wohl eines Führers oder einer Partei gegen alle anderen Interessen durchgesetzt. Eine weitere Form der Symbiose entsteht heute durch die digitale Vernetzung von Mensch und Maschine. Smarte Technologien erleichtern unser Leben und erweitern die Aktionsräume. Diese Vernetzung mit digitaler Technik kann den Menschen aber auch abhängig machen. Handelt es sich also überhaupt um eine echte Symbiose? Wird sich der aktuelle Vorteil in Zukunft nicht als Nachteil erweisen?
Das Thema, worüber wir jetzt sprechen wollen, ist, dass wir ja gesagt haben, Symbiose ist ein biologisches Prinzip zunächst mal. Und die Frage ist, wie weit können wir das auf menschliches Sozialverhalten überhaupt übertragen? Als Säugetiere sind wir schon mal auf Kooperation, also innerhalb derselben Art, angewiesen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir automatisch altruistisch sind. Das kann man, glaube ich, festhalten. Mhm. Gibt es weitere Konsequenzen aus diesem biologischen Prinzip, dass wir Säugetiere sind?
Naja, also die Symbiose ist ja für mich als Sozialwissenschaftler schon ein ganz spannendes Phänomen. Aber man muss schon sehen, das sind Kooperationen über Artgrenzen hinweg, die nicht intendiert sind, die sich halt eben entwickelt haben und die auch nicht durch moralische Emotionen wie beispielsweise Reziprozitätsregeln, Dankbarkeit oder Ähnliches gesteuert sind, sondern, wie Sie schon gesagt haben, es muss sich für beide lohnen. Also die Metapher ist eigentlich eher ein gutes Geschäft. Und nun sagen uns ja die Ökonomen, ja, Gesellschaften funktionieren dann gut, wenn Menschen gute Geschäfte miteinander machen. Und ein Stück weit haben sie da natürlich auch einen Punkt. Aber natürlich leben wir nun in globalisierten, hochkomplexen Zusammenhängen, wo wir versuchen müssen, auch wirklich kooperativ, solidarisch, gemeinsam Weltprobleme zu lösen. Und dafür sind wir als soziale Säugetiere sozusagen nicht gut ausgestattet. Mhm. Ja, also was uns funktioniert, also Sie hatten ja eben schon gesagt, eine Mutter stillt und umsorgt ihr Säugling, da muss man sich nicht für sozialisieren, das macht sie ganz natürlicherweise. Menschen, die uns sehr ähnlich sind, Familienangehörige, um die kümmern wir uns. Aber dass wir Rücksicht nehmen auf das Verhalten oder die Bedürfnisse von Menschen in anderen Erdteilen, das ist eigentlich eine enorme kulturelle Leistung, dass uns das manchmal gelingt. Mhm. Aber dass es uns so schwierig oder ja, dass es uns so oft so schwerfällt, hat einfach viel auch damit zu tun, dass es biologisch nicht in uns angelegt ist.
Ja, da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt eben, dass wir sozusagen mit unseren Genen tatsächlich noch in der Steinzeit leben. Ja. Dass es mir zwar kulturell sehr viele neue Errungenschaften haben, aber die innerhalb von zwei Generationen passiert sind und wir genetisch gar keine Anpassungen daran haben.
Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen können, aber ich habe so ein bisschen bei der Vorbereitung jetzt die Idee gehabt, Kooperationen und Symbiosen funktionieren so lange gut, wie wir es nicht mit bewussten Entscheidungen zu tun haben. Also in dem Moment, in dem Bewusstsein als evolutionärer Faktor eine entscheidende Rolle mitspielt und damit auch Intentionen, also die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und so weiter, habe ich ein Problem.
Ich glaube, auch dann
Prisoner's Dilemma reden. Also es gibt Spieltheorien, aber das können Sie mit Sicherheit besser erklären, wo man sehr, sehr bewusst sich, also Situationen simuliert, wo man sich bewusst entscheiden kann, ob man kooperieren will oder ob man schummeln will. Und die meisten, es lohnt sich, häufig zu kooperieren. Das wird modelliert und
ja, also sagen wir mal, Menschen haben schon dann Probleme, miteinander zu kooperieren, wenn es sich eigentlich lohnen würde, weil unsere Emotionen, unsere quasi primitiven Anteile uns oftmals genug in eine andere Richtung treiben. Aber Menschen sind natürlich schon auch evolviert, um kalkulatorisch vorauszusehen. Lohnt sich das jetzt für mich? Lohnt es sich nicht? Und da würde ich Ihnen schon zustimmen. Quasi das Bewusstsein, was Menschen entwickelt haben, ist ja einfach eine, ich kann mir die Zukunft vorstellen und mein Verhalten anpassen, Maschine. Und das führt dann eben auch dazu, dass man in bestimmten sozialen Situationen vielleicht ganz zufrieden ist, aber immer schaut, geht's nicht noch besser? Kann ich nicht noch mehr rausholen?
Zeigt doch die Glücksforschung zum Beispiel, dass Leute durchaus glücklich sind und dann aber nur, weil die anderen ähnlich sind. Wenn ich den, der viel verdiene, in die Millionärsgegend sitze, wird der unglücklich, obwohl er keinen Cent weniger auf dem Konto hat.
Auch das, also, ja.
Aber das kann man auch ganz positiv umsetzen. Man hat untersucht, wie man Menschen dazu bewegen kann, Energie zu sparen. Mhm. Und das ist schwierig, weil man sagt, warum soll ich Energie sparen? Und
die anderen machen es auch nicht.
Genau. Wenn man aber in einer Nachbarschaft rumgeht und jedem mitteilt, wie viel er verbraucht im Verhältnis zu seinen Nachbarn, dann fängt er an, weniger Energie zu verbrauchen, weil er sagt, das kann ich auch.
Vielleicht kann ich gerade noch eins nur ergänzen. Das Prisoner-Dilemma, also dieses Gefangenen-Dilemma, gilt natürlich für die Evolution genauso. Das gilt nicht nur für den Menschen, also das gilt für alle Organismen. Also weil es einfach evolviert, wenn etwas einen Vorteil für ein Individuum bringt, und das ist häufig zu betrügen, dann evolviert eben auch dieser Betrug. Das gilt nicht nur beim Menschen, der das vielleicht rational einsetzt. Das gilt eben auch, wenn das, es ein Vorteil im Fortpflanzungserfolg
von einem Tier bringt. Ich gebe Ihnen ja recht, nur das betreffende Individuum bezahlt für diese Erkenntnis mit dem Leben. Das ist bei uns nicht zwingend so. Und Bewusstsein dient ja eben gerade dazu, sich mögliche Folgerungen, Konsequenzen vorstellen zu können. Und aufgrund dieser möglichen, also fiktiven, letztlich fiktiven Realitäten, die Realität jetzt zu verändern. Das ist ja eine große Merkwürdigkeit eigentlich.
Aber ein Punkt bei dem Gefangenendilemma ist vielleicht eben auch noch, wenn der Mensch wirklich so ganz rational wäre, dann würde er das Gefangenendilemma durchschauen und das macht er nicht, weil die beste Lösung vom Gefangenendilemma ist zu kooperieren und nicht zu betrügen.
Nein, im ersten Schritt tit for tat, ne? Im ersten Schritt zu kooperieren und wird die Kooperation angenommen, kooperiere ich weiter. Wird sie durchkreuzt, kooperiere ich auch nicht mehr.
Ja, das kommt drauf an, genau. Es gibt noch ein bisschen paar neue Strategien, aber eben das stimmt. Und es ist aber eben zum Beispiel halt ganz wichtig, dass man wiederholte Interaktionen haben.
Ich würde allerdings nicht ganz so skeptisch sein, weil ich glaube schon, dass der Mensch durch seine Fantasiefähigkeit und durch seine Empathiefähigkeit, die wirklich evolviert ist aus der Interaktion, etwa mit unseren Nachkommen. Das beides zusammen führt dazu, dass wir hören, es gibt irgendwo ganz weit weg eine Hungersnot und dann betrifft uns das. Wir können uns in die Lage von Menschen hineinversetzen, die wir noch nie gesehen haben, mit denen wir genetisch nichts zu tun haben. Mhm. Und es laufen sozusagen ganz ähnliche Prozesse ab, die dann, wenn es gut geht, dazu führen, dass wir Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen zeigen, mit denen wir vermeintlich gar nichts zu tun
haben. Genetisch, also wenn ich die Blattschneiderameisen nehme, ja, ich denke mal, die sind genetisch wahrscheinlich genauso wenig oder viel untereinander verschieden wie ich und jemand, der aus Afrika kommt. Also der genetische Unterschied ist ja fast nicht vorhanden, 0,01%, ja, also es ist minimalst.
Ja, aber trotzdem sind natürlich Menschen schon in Konkurrenz zueinander um Reproduktionserfolg. Ja. Das ist bei vielen Insekten etwas anders, weil die halt innerhalb eines Stammes, eines Volkes genetisch alle identisch sind. Also wenn die eine Ameise der anderen hilft, dann hilft sie genetisch eigentlich 100% sich selbst. Das erleichtert natürlich Kooperation. Ne?
Vielleicht gerade noch mal was rein, genau mit dem, ist nicht ganz 100%, aber eben genau, und das ist immer drauf kommen, ist wirklich ganz speziell, wie man diesen Verwandtschaftsgrad bestimmt. Das ist ganz wichtig. Zwar teilen wir ganz viele Gene mit Leuten Menschen auf einem anderen Kontinent, aber es ist wichtig, sozusagen den Verwandtschaftsgrad innerhalb der gleichen Population. Man konkurriert um Fortpflanzungserfolg innerhalb der gleichen Population. Und das heißt, da muss man mehr verwandt sein als der Durchschnitt.
Der ist nicht zwingend genetisch. Also
bei Menschen, jetzt wie wir uns verhalten, nicht.
Nicht, nein. Eben. Ja. Ich würde Ihnen gern zum Schluss noch eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Symbiose. Wenn man das weiter denkt in Richtung Internet, Digitalisierung, dann sind wir doch dabei, sozusagen artfremde Kooperation einzugehen, nämlich mit technischen Geräten, Programmen und so weiter. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ist das eine Symbiose, das, was da jetzt im Moment angefangen hat, sich zu entwickeln? Ist ja auch ein Evolutionsprinzip.
Also ich würde sagen, eher nicht erstmal, weil es keine zweite Lebewesen ist.
Es ist kein Lebewesen.
Es ist kein Lebewesen. Und die Definition, es sind zwei verschiedene Arten. Also wenn man diese Definition erstmal nimmt.
Aber wir haben ja auch heute Abend auch für die Kooperation unter Menschen uns darauf geeinigt, das immer wieder zu diskutieren. Und wenn man zumindest Jugendliche heute anguckt, dann ist die Symbiose mit ihren technischen Geräten eindeutig. Also wenn jemand von einem anderen Planeten käme, dann würde er mit Sicherheit denken.
Eine Lebensform kann ich nicht mehr trennen. Jugendlicher und Smartphone.
Ja, genau. Was ich daran interessant finde, ist, führt sie zu einer engeren Kooperation unter Menschen oder eher sozusagen das sozial gesehen, das Interagieren weniger wird.
Jetzt müssen wir mit der Frage leider, Ihre Schlussfrage leider auch Schluss machen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war's zu unserem Thema Symbiose, einem eher selten diskutierten Aspekt, wie ich finde, der Entstehung des Lebens und der Evolution. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite dreiseit.de/Skobel. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist klar, dass es ohne Symbiosen vor etwa 1,5-2 Milliarden Jahren keine komplexeren Lebensformen einschließlich der des Menschen gegeben hätte. Neues Leben ist in neuen Formen auf Symbiose und das Verschmelzen von unterschiedlichen Lebensformen zurückzuführen. Wir entstehen heute wie alle Tiere durch die Verschmelzung von Samen und Eizelle. Und doch verbringen wir als Menschen oftmals den Rest unseres ganzen bewussten Lebens damit, uns ständig aufs Neue selber zu beweisen, wie unabhängig, unsymbiotisch, selbstständig und frei wir doch sind. Könnte es nicht sein, dass wir unseren Freiheitsbegriff auf eine fatale Weise fehldeuten und neu interpretieren müssen? Und falls uns das nicht gelingt, könnte es sein, dass wir statt im Dasein zu kooperieren, auf den permanenten Kampf ums Dasein setzen. Wahrscheinlich ist nur der mittlere Weg auch der weise. In diesem Sinn entdecken Sie Ihre Verwobenheit mit allen Lebensformen auf dem Planeten. Diese Bezogenheit aufeinander ist nämlich keine Metapher, sondern wie die Sendung hoffentlich gezeigt hat, eine harte empirische Tatsache. Wissen hilft manchmal. Und tschüss.